Willkommen zu einer neuen Folge von Ganz offen gesagt. Heute spricht Sebastian Krause mit der Journalistin und Feministin Hanna Herbst über das Thema Sexismus und sexuelle Belästigung. Beide versuchen, entlang der Bruchlinien der aktuellen Debatte herauszufinden, wie Frauen und Männer sich anders begegnen können, wie sie zu einem anderen Verhältnis finden können, in dem Abwertung und Übergriffe keinen Raum mehr finden. Ihr werdet es vielleicht bemerkt haben, seit der letzten Folge bringen wir auch Werbung. So ein Podcast muss sich ja auch finanzieren. Zwei Hörer haben auf Twitter angemerkt, zu unserem letzten Gast Daniel Kosak, der ein großer Freund der Kulinarik ist, hätte Werbung für eine Gaststätte, möglichst mit einer Spezialisierung auf Paniertes, schon besser gepasst. Wer auf Twitter ist, weiß, was sie meinen. In dieser Folge passen Werbekunde und Gast schon etwas besser zusammen. Es geht um die Wiener Buchhandlung Leporello, hinter dem Stephansdom in der Singerstraße 7. Die Buchhändlerin Rotraud Schöberl ist stadtbekannt dafür, dass sie jeder und jedem genau das Buch empfiehlt, das für sie oder ihn das Richtige ist. Und sie hat so auch schon Generationen von Jugendlichen zum Lesen gebracht. Unserem heutigen Gast Hanna Herbst legt sie zum Beispiel dieses Buch ans Herz. Über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen, von Axel Hacke. Überhaupt, dieses Büchlein sollte eigentlich jeder lesen, meint Rotraud Schöberl. Von der Buchhandlung Leporello in der Singerstraße 7 in Wien.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Ganz offen gesagt. Mein Name ist Sebastian Krause. Ich sitze heute hier mit Hanna Herbst, stellvertretende Chefredakteurin bei Weiß.
Genau.
Und weil wir ja um Transparenz bemüht sind, erklären wir anfangs immer ganz kurz, woher wir uns kennen. In unserem Fall schnell gesagt, wir kannten uns nicht vorher. Haben wir beschlossen, dass wir uns duzen. Das haben wir eigentlich nicht beschlossen, aber ich sage das jetzt.
Ja, okay, auf jeden Fall.
Gut.
Bitte.
Das Thema heute steht im weitesten unter dem Überbegriff, reden wir über Sexismus. Das heißt über diese, jetzt kann ich mal Christian Mucher zitieren, über diese Killerwelle.
Oh Gott, ja.
Die wir uns hereinschwappt momentan.
Ja.
Vielleicht ganz kurz zu deiner nicht Vorgeschichte, aber zu deinem Engagement. Wie kam es dazu, dass das dein, ich sage es einfach wirklich, dein Thema ist?
Das ist eigentlich komisch, weil ich das ganz oft gefragt werde. Und bei Rechtspopulismus, also am Anfang, oder Rechtsextremismus, am Anfang, als ich zu arbeiten angefangen habe, habe ich ganz viel über die FPÖ geschrieben und über Burschenschaften. Akademikerball war da damals auch. Da bin ich das nie gefragt worden am Anfang. Und das ist erst, seit ich mich irgendwie für Feminismus, Sexismus damit mehr beschäftige. Seitdem werde ich das auch erst gefragt. Und es gibt eigentlich, es gibt gar keine Vorgeschichte. Also ich war zum Beispiel in der Schule, war ich sehr unpolitisch und habe halt auch, ich hatte überhaupt nicht wirklich viele politische Menschen um mich herum, außer mein Vater, der ist sehr, sehr, sehr politisch, aber österreichische Politik interessiert ihn zum Beispiel überhaupt nicht. Das ist ihm völlig egal. Und ich habe dann aber eben Politikwissenschaft angefangen zu studieren, habe dann auch österreichische Politik immer noch verachtet. Und wenn mich Leute darauf angesprochen haben, habe ich gesagt, nie im Leben will ich was damit zu tun haben. Irgendwann ist es dann gekippt. Und dann ist es so, kommt mir vor, wenn du als Frau in der Öffentlichkeit bist irgendwie, dann wirst du und dich dann auch, und dann passieren dir gewisse Dinge. Du, bei einem Interview sagt dir jemand, statt ich würde das gerne noch autorisieren, sagt, da gehen wir danach noch was trinken oder fragt, wo hast du überall Piercings oder sowas. Und wenn man dann sowas anspricht oder wenn man Nachrichten veröffentlicht, die man von Männern bekommt, dann wird man auf einmal in diese Rolle gedrängt, ja. Unter Anführungszeichen. Und ich finde es wunderbar, ich liebe diese Rolle und das ist auch irgendwie was, das ich für wichtig halte und das mir auch Spaß macht. Aber ich habe nie wirklich beschlossen oder nie gedacht, boah, jetzt ist der Punkt, ich muss feministische Politik machen, feministische Agenten behandeln. Das ist nie passiert. Es war eigentlich immer wirklich so, sie spricht gegen Dinge, die ihr passieren oder sie zeigt die auf. Das ist eine Feministin. Ich habe da nie, weißt du, eigentlich nie drüber nachgedacht, bis ich in dieser Rolle war.
Ja. Hast du was sowohl, was die Ausübung der Rolle betrifft, als auch journalistisch ein Vorbild? Wir machen die schweren Fragen immer gleich am Anfang.
Ja, das sind eh schöne Fragen. Ich habe mir da auch noch nicht so wirklich Gedanken drüber gemacht. Es gibt so viele tolle Frauen, es gibt so viele coole Frauen. Ich muss auch sagen, und auch coole Männer. Also gar keine, also überhaupt gar keine Frage, das ist dann auch immer dieses, und nur Frauen als Vorbild, die versteht sich sicher nur mit Frauen gut, die hat sich nur Frauen als Vorbild. Es gibt ganz viele Männer, die ich auch so toll finde. Auch österreichische Journalisten. Und aber halt, das klingt jetzt so doof, aber meine Mama ist schon so richtig powercool. Die hat halt wirklich einfach zwei Kinder großgezogen, fast nur alleine. Hat also die ersten Jahre nicht ganz alleine, aber halt schon auch sehr alleine. Hat dann in Mindeststudienzeit studiert, hat die Matura nachgemacht, weil sie das nicht, weil ihr Vater halt gesagt hat, sowas braucht eine Frau nicht. Dann hat sie mit Ende 30 Matura nachgemacht, in Mindeststudienzeit studiert, hat nebenher gearbeitet und zwei Teenager zu Hause gehabt, die so Power, dass das schon eine Frau ist, wo ich mir immer denke, wenn die das so hingekriegt hat unter den Umständen, dann kann ich das auch. Und die ist aber auch jemand, der mir immer in den Arsch tritt, weil ich mir ganz oft Sachen nicht zutraue und sage, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und dann sagt sie, Anna, du kannst das. Und ohne die wäre ich wahrscheinlich einfach seit 10 Jahren Hausfrau irgendwo, weil ich mich nicht getraut hätte, aus der Welt rauszugehen. Und irgendwie, ja. Und also die ist auch, ohne die wäre ich halt einfach, also wüsste ich überhaupt nicht und würde überhaupt nichts jetzt machen, das mich in der Weise erfüllt, wie das mich jetzt erfüllt. Aber es gibt natürlich, es gibt voll viele Autorinnen, Journalistinnen. Ich liebe Margarete Stokowski, die liebe ich so sehr. Ich liebe Roxane Gay. Es gibt wirklich viele, Lindy West liebe ich sehr, von der habe ich jetzt das Buch gelesen erst. Also es gibt wirklich viele, wenn ich drüber nachdenke, dann fallen mir noch 20 ein. Es gibt wirklich viele coole Frauen und Männer.
Ziehst du in dieser Entwicklung auch bei dir eine Grenze zwischen Journalismus und Aktivismus? Spielt das ineinander über? Ist das was, wo du bewusst sagst, du bist in einer Funktion Aktivistin, Feministin und in der anderen Funktion Journalistin? Oder ist diese Trennung auch nicht mehr zwangsläufig so nötig, solange man eben eine gewisse Transparenz vorausschickt?
Genau. Also ich trenne überhaupt nicht. Also ich trenne jetzt nicht, sage ich so, okay, Montag bis Donnerstag Journalismus und dann übers Wochenende radikaler Feminismus auf der Straße. Sowas, also bei mir ist der Übergang, glaube ich, auch manchmal fließend, beziehungsweise sehe ich mich schon überhaupt nicht als Aktivistin. Aber ich denke über diese Trennung jetzt auch nicht wirklich nach. Aber ich bin schon, was ich für sehr wichtig halte, ist einfach wirklich Transparenz. Also eben auch diese viel propagierte, gepriesene Objektivität im Journalismus, wo die halt natürlich einfach so nicht funktioniert oder nicht existiert, ist halt einfach Blödsinn. Und ich finde es einfach ganz wichtig, dass man transparent ist, so wie du auch am Anfang sagst, wir kennen uns daher, dass jeder weiß, was man tut, wieso man was tut. Und dann halte ich da auch diese Grenze für nicht so wichtig.
Das heißt, du definierst auch guten Journalismus mit über Transparenz und über...
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Was das... Die Frage auch, wie nennen wir das Thema? Sage ich jetzt das MeToo-Thema? Sage ich die Sexismus-Debatte? Gibt es ein Wort, das du verwendest?
Was ich nicht verwenden will, obwohl ich es letztes Mal, weil ich es jetzt oft gehört habe, ist... Was, die neue Hysterie der Frauen?
Ja gut, Hysterie das war so erklärt schön. Natürlich schon, dass...
Das war so schön. Ja. Das war, wo war das? Bei Hangar 7, die haben mich angefragt, ob ich bei ihnen mitdiskutiere. Mhm. Und da war dann auch die E-Mail, die Anfrage. Ich weiß nicht, wie es im Endeffekt hieß, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so sehr ruhig beschrieben war. Das wird irgendwie so geheißen haben. Aber die haben mir in der E-Mail geschrieben, dass das ungefähr so heißen wird. Genau, ob das MeToo jetzt die neue Hysterie ist unter Frauen. Wurscht, nenn es wie du willst, MeToo, klar, Sexismusdebatte, klar, Debatte über sexuelle Belästigung, wurscht, also es ist ja alles von dem.
Wie nimmst du die ganze Entwicklung dieser Debatte wahr, so ganz grundsätzlich, angefangen in Hollywood und gerade sehr fern? Ich muss zugeben, mir war das damals in den Anfängen, gebe ich jetzt offen zu, eher egal, weil ich mir dachte, gut, das ferne und wohlsituierte Hollywood bricht jetzt eine Debatte vom Zaun, die
dort geführt wird,
ja, die auch dort geführt und wird endet. Und auch in einer Branche lebt, die so weit weg ist von uns. Und dieses Thema ist aber so ein reales und bei uns so manifestiertes Thema, dass ich diese Hollywood-Debatte eher so wie den Zuckerguss obendrauf, der war mir irgendwie weitgehend egal, getäuscht, weil es hat zum Glück eine weltweite sage es noch einmal, Killerwelle ausgelöst. Aber wie hast du das verfolgt anfangs?
Auch anfangs genauso. Also es war mir jetzt nicht wurscht. Ich habe mir schon gedacht, ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß wirklich genau, was du meinst, weil es bei mir das, glaube ich, ein ähnliches Gefühl war. Ich habe mir gedacht, schön, dass es passiert und toll, dass es passiert. Aber es war, glaube ich, eher so eine, das klingt jetzt auch blöd, Sensationsgeilheit aus der Ferne, so ein wow, der auch noch. Es war eher sowas, was wirklich auch weit weg war, eben eine Branche, mit der ich nichts zu tun habe, eine Welt, mit der ich nichts zu tun habe, ein Land, mit dem ich nichts zu tun habe. Deswegen war es einfach fern, aber ich habe mich gefreut, dass es passiert. Und dann ist es eben so Schritt für Schritt zu uns gekommen und Schritt für Schritt in ganz viele Länder gekommen und einfach jetzt eine globale Bewegung, die einfach Machtstrukturen aufzeigt. Und ich halte sie für sehr, sehr, sehr wichtig. Man kann natürlich über gewisse Dinge diskutieren und man muss über gewisse Dinge diskutieren. Aber am Anfang habe ich das auch gar nicht dafür gehalten. Ich habe nicht geglaubt, dass das so zu uns kommen kann. Mhm. Gerade Österreich. Ich habe ganz oft das Gefühl, wenn sowas passiert, bei uns wird das einfach nicht diskutiert. Ja. Und hätte es nicht diese Anlassfälle gegeben, glaube ich, also Wiener Zeitung und Peter Pilz, glaube ich, wäre es auch jetzt nicht so zu uns gekommen, weil es so eine abstrakte Diskussion...
Es wäre auch nicht das erste Mal, dass eine große Diskussion in Österreich...
Genau, eben, weil es auch einfach so abstrakt gewesen wäre, dass du einfach, weißt du, die Menschen hätten halt einfach gesagt, ja, sexuelle Belästigung passiert, aber wenn du dann diese konkreten Anlässe hast und die Gesichter dazu und die Geschichten dazu, dann funktioniert das natürlich viel besser auch, und ich glaube, ohne diese Fälle hätte es einfach so bei uns nicht passieren können, diese Debatte.
Wie siehst du ganz allgemein, ich habe gestern relativ lang auf Twitter und in sozialen Netzen allgemein gelesen und versucht, den ganzen Wahnsinn und den Schrott, der natürlich wieder drumherum passiert, weitgehend auszuklammern. Mhm. Und auch viele Kommentare gelesen. Da kommst du natürlich zu Dingen wie ein Kommentar im Tagesspiegel, bei der, glaube ich, dessen Kernaussage war, dass es keine Frau in Deutschland damals war, das beziehe jetzt mal auf Österreich, gibt, die nicht in ihrem Leben mindestens einmal sexuelle Diskriminierung im weitesten Sinne erfahren hat. Das Erstaunliche dann für mich dran war, dass ich darüber nachgedacht habe, wie oft ich beispielsweise mit meinen Freunden, also jetzt mit meinen Jungs unter Anführungszeichen, über dieses Thema gesprochen hätte. Nie. Tatsächlich nie. Was absurd ist, weil wir wahrscheinlich öfter über Astrophysik gesprochen haben in unserem Leben, als über ein Thema, das wahrscheinlich tatsächlich jede unserer Freundinnen und manche sind ja schon verheiratet, wir sind schon alt, schon erfahren haben. Und wie sehr das bislang an uns vorbeizog. Also das ist für mich bislang so unterm Strich, dass dieses Bewusstwerden dieser ganzen Thematik, das, was zumindest aus männlicher und natürlich unterstützender Sicht der Sache irgendwie hängen bleibt. Was ganz, ganz, ganz erstaunlich ist.
Ich war letztens bei Momentum in Hallstatt und habe bei einer Matinee, hat mich die Barbara Blaha einfach so interviewt. Wir hatten auch so ein Gespräch auf der Bühne.
War auch schon hier zu Gast.
Ja, ich liebe sie. Und da ist dann danach ein Mann zu mir gekommen, ein junger Mann, und der hat gesagt, er hält diese Bewegung für so, so wichtig, weil ihm hat das gezeigt, wie groß das ist irgendwie, weil sie auf einmal im Fußballverein drüber geredet haben. Und der hat gesagt, das war ein Ort, wo nie drüber geredet wurde, wo niemand auf die Idee gekommen wäre, drüber zu reden. Und dann haben sie im Fußballverein auf einmal drüber geredet und hey, das gibt es tatsächlich in diesem Ausmaß. Und das war für ihn das Zeichen, dass das wirklich was Großes ist und dass das Bewusstsein schafft. Und das fand ich dann auch schön, weil Fußballverein ist dann wirklich auch so, weißt du, klischeebehaftet, klar, natürlich, dieser Männerverein, klar, wo alle derb sind. Und, genau, Lockerroom-Talk. Genau, und dann ist aber auf einmal Sexismus Lockerroom-Talk und nicht dieses... Nicht ein Trump-Lockerroom-Talk, sondern eine Auseinandersetzung mit der Tatsache, dass der so existiert und auch Freundinnen betroffen sind eben. Und das fand ich dann wirklich schön. Das fand ich dann wirklich sehr, das hat mir gezeigt, diese Erzählung. Okay, das ist wirklich super, das ist wirklich eine wichtige Bewegung. Einfach nur alleine schon wegen der Tatsache, dass Bewusstsein geschafft wird.
Glaubst du, dass es einen Unterschied gibt zwischen Bewusstsein, zwischen Verstehen und Empfinden? Da gab es, ich habe gestern noch versucht, den Link zu finden wieder, einen Kommentar gelesen, ich glaube in der Zeit, von einer Frau, die beschrieben hat, dass Männer natürlich Teil des Problems sind, auch wenn sie sich jetzt versuchen, positiv einzubringen, weil es immer einen Unterschied geben wird zwischen man versteht das Problem und man empfindet das Problem. Und diese Brücke lässt sich tatsächlich nicht überbrücken, das ist so. Mhm. Siehst du das irgendwie als Problem oder wie siehst du, ganz breit gefragt und jetzt auch ganz provokant gefragt, was erwartest du dir ganz persönlich jetzt von jungen, unterstützenden Männern in ihrem Verhalten? Ist es sinnvoll, so wie der Guardian es gemacht hat letzte Woche, Verhaltensregeln für Männer aufzustellen im Privatleben und im Job? Da gab es einen ganz ich hasse das Wort, aber viral gehenden Artikel mit diesen 10-12 Regeln, die der Guardian für Männer im Büroleben und für Männer im Alltag aufstellt.
Zwei verschiedene Sachen. Dieser Unterschied zwischen Empfinden und Wissen, oder wie hast du gesagt, Empfinden und
Wurscht? Das können, gell?
Egal. Jedenfalls, ich weiß
Verstehen was, und Empfinden,
genau,
so.
Verstehen und Empfinden, genau. Glaube ich auf jeden Fall, dass da ein großer Unterschied ist, weil ich auch in letzter Zeit, das klingt so blöd, da gibt es dann Männer, die posten was und empören sich und sagen, hey, und schreiben halt einfach auch, hey, Männer wissen genau, wo die Grenze ist. Und du weißt selbst nicht, wo die Grenze ist. Mhm. Du kennst die Männer und weißt genauso, wie die, wenn sie betrunken sind, handeln, zum Beispiel. Und weißt genau, der hat eigentlich keine Ahnung. Oder er will sich jetzt irgendwie profilieren dadurch, dass er sagt, hey, das ist nicht cool, aber weiß genau, dass er es selber tut. Und ich habe das Gefühl, dass ganz viele nicht wissen, dass sie es selber tun. Deswegen ist das schon, glaube ich, einfach, also viele wissen es und viele verstehen, dass es nicht okay ist, aber können dann im Alltag, weißt du, wissen, dass natürlich sexuelle Belästigung nicht cool ist, aber glauben oft, dass sie gar nicht sexuell belästigen. Mhm. Also, weißt du, naja, denen gefällt es ja. Also einfach so ein, es hat noch nie eine sich aufgeregt und das ist ja immer nur ein Flirten oder sowas. Und viele verstehen das, glaube ich, nicht. Und auch viele Linke, wo du jetzt denkst, hey, ist der nicht reflektiert und sollte nicht gegen Sexismus sein. Aber auch bei denen merkst du, dass es oft auch nicht wirklich ankommt. Was erwarte ich mir von Männern? Solidarität. Mhm. Und vielleicht, dass sie versuchen, selbst zu reflektieren, wie sie im Leben schon gehandelt haben. Auch wenn es voll schwierig ist. Mhm. Natürlich ist es schwierig. Aber ich habe gestern auch mit einem telefoniert. Der hat mir eben ein paar Geschichten zu Peter Pilz erzählt und wie er das immer empfunden hat. Und hat dann aber auch am Ende gesagt, aber Hanna, ich muss sagen, ich habe auch schon Grenzen überschritten. Und was ist jetzt meine Rolle? Kann ich jetzt aufzeigen, dass andere Grenzen überschritten haben? Und muss deswegen auch transparent sein, dass ich selbst schon Grenzen überschritten habe? Und verstehe ich schon,
was dass das... Was in den USA gerade passiert, diese Abbitte leisten ganz viele Leute mit, was ist der Hashtag? It was me, glaube ich.
It was me, ja, yeah, irgendwie so, ja.
Was ich auch schwer finde, wenn Leute das jetzt rückblickend so auch als Selbstprofilierung zugeben und sagen, ich bin so toll, ich gebe jetzt auch zu, dass ich mal betrunken irgendjemand in den Arsch gefasst habe. Aber was nützt das der Sache an der Debatte? Ich verstehe auf der anderen Seite dieses Verlangen von vielen, weil ich das jetzt auch jetzt höre von Männern in meinem Umfeld, ganz oft den Satz, ich sage jetzt nichts mehr.
Genau.
Weil es ist ein Minenfeld und ich tue mir schwer. Und dieses bewusste Fragen und Suchen nach Regeln, dieses, bitte liebe Frauen, gebt uns jetzt 10 Regeln, an denen wir uns orientieren können und dann ist die Sache für uns wieder erledigt.
Ja. Die Regeln finde ich nicht gut, also Regeln finde ich komisch. Was wir gemacht haben, wir hatten einen Artikel, der erklärt hat, irgendwie so, darf ich jetzt Frauen noch die Tür aufhalten? Darf ich Frauen noch Komplimente machen? Und dann haben wir einfach erklärt, aber als Redaktion, also gar nicht nur Frauen haben das erklärt, sondern Männer und Frauen haben das erklärt. Und ich habe den dann redigiert und fand das voll schön. Wir hatten dann Google Doc und jeder schreibt rein und ich wusste am Ende nicht, wer was geschrieben hat. Und fand das voll schön, weil irgendwie das war alles sehr reflektiert. Und ich hätte jetzt gar nicht gesagt, ja gut, das hat offensichtlich ein Mann geschrieben, weil versteht er gar nicht. Sondern es waren wirklich, wirklich coole Erklärungen, tolle Erklärungen. Eben, darf ich einer Frau noch die Tür aufhalten? Natürlich darfst du einer Frau noch die Tür aufhalten. Darf ich ein Kompliment machen? Ja, aber wisst ihr, warum du das Kompliment machst?
Wo siehst du da ganz persönlich die Grenze zwischen einem gut gemeinten bis dann irgendwann missglückten Kompliment und einem verbalen Angriff?
Kann ich dir gleich sagen. Noch was zu den Regeln. Was ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist einfach Männern zu vermitteln, was sexuelle Belästigung auslösen kann und einfach ihnen das auch zu erklären. Und da muss man dann oft auch immer wieder was wiederholen und immer wieder was wiederholen. Und ich verstehe voll, wenn man irgendwann an den Punkt kommt und sagt, ich kann nicht mehr erklären, ich kann nicht mehr wieder ganz am Anfang anfangen. Das hat die Sarah Hassan, glaube ich, gestern getwittert, dass sie gesagt hat, ihr habt kein Recht auf meine Zeit. Ich erkläre denen, denen ich erklären will und kann, wofür ich noch die Nerven habe, denen erkläre ich. Und ich kann nicht immer wieder von vorne anfangen. Aber genau, also ich finde es wichtig, dass man aufklärt und auch einfach erklärt, hey, das hat Auswirkungen auf eine Frau. Das ist nicht einfach für euch ein kurzer Spaß. Das hat Auswirkungen auf eine Frau. Das kann von Depressionen über Essstörungen zu Leistungsabfall, zu vermehrt Krankenständen führen, zu einem, weißt du, dass sie sich nicht mehr wohlfühlt in der Arbeit, einfach das zu vermitteln, weil vielen nicht klar ist, dass das zu solchen Sachen führen kann. Ich habe auch gestern mit einer Frau gesprochen, die hat gesagt, sie wurde vor 7 Jahren von ihrem Chef vergewaltigt und ist seitdem, ich weiß es ja überhaupt nicht, ob es stimmt, ist seither auf einem Ohr taub, was ich mir auch vorstellen kann, durch einen Hörsturz zum Beispiel. Und sie hat auch gesagt, und sie ist seitdem blind. Und sie hat gesagt, das ist was Psychosomatisches. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Aber irgendwie, vielleicht ist es auch einfach möglich. Und sie hat gesagt, weißt du, das hat halt wirklich Auswirkungen, die man sich einfach nicht vorstellen kann oft. Genau, und Komplimente ist irgendwie, also ich habe mir da in den letzten Wochen ganz viel Gedanken über Komplimente gemacht, weil es halt auch wirklich, weil ich mir, also ja, klar, es ist halt, es ist, vielleicht ist es eine berechtigte Frage. Und ich habe das Gefühl, ich habe viele Freunde, die sagen, ich traue mich nichts mehr sagen, weil als Mann kannst du nur verlieren in der Debatte.
Ja, das höre ich jetzt, wie gesagt, auch momentan genau, sehr oft.
Finde ich halt völlig falsch. Du kannst nicht nur verlieren in der Debatte, du kannst halt Bullshit reden. Klar. Aber es kann eine Frau auch und dann verliert sie in der Debatte, unter Anführungszeichen, oder wird kritisiert. Also ich finde es ganz wichtig, dass Männer mitreden. Vielleicht sollten sie davor überlegen, aus welcher Rolle sie mitreden, aus welchem Privileg sie mitreden. Aber ich finde es ganz wichtig, dass Männer mitreden. Und bei Komplimenten ist es so, finde ich, dass eben gewisse Dinge Komplimente genannt werden, die gar keine Komplimente sind. Eben aus einer Machtstellung heraus ist ja allein schon so, wenn ich mir das Recht nehme, über jemanden zu urteilen, dann erhebe ich mich ja schon. Das ist was Gönnerhaftes. Ich kann über dich urteilen. Und das passiert eben oft auch aus einer Machtposition heraus. Und das ist dann, die Soziologie nennt das Abwärtsvergleich, dass ich mich über eine diskriminierte zum Beispiel oder eine mir unterlegene, unter Anführungszeichen, Gruppe stelle und einfach eine unmittelbare Belohnung dadurch kriege, ohne was geleistet zu haben. Also ich kann einfach, weißt du, ich vergleiche mich mit meinem Nachbarn, der kein so großes Auto hat. Ich vergleiche mich mit was weiß ich was. Und eben, ich kann auch über eine Frau urteilen. Und das ist schon was, das verstehen ganz viele Männer nicht, weil sie es nie erlebt haben.
Das wird ja bei Männern jetzt auch, ich habe das Gefühl, so wahrgenommen, das heißt, es gibt dieses Aufbegehren oder diese Hysterie, wie du es vorher genannt hast, dass es natürlich nicht ist, dahingehend, dass die Debatte jetzt ja auch kippt. Wir sprechen dann unter Männern relativ schnell über Einschränkungen in unserem Verhalten und auch, dass unsere Freiheit beschnitten wird, wie wir Komplimente machen wollen, wie wir mit Frauen umgehen. Dabei sollte es ja eigentlich darum gehen, dass wir das genau das andere machen und die Freiheiten von Frauen stärken und da unterstützen. Und das dreht sich momentan. Also was heißt momentan? Es dreht sich einfach in der männlichen Welt ein wenig.
Ja.
Versuche, aber das, wie gesagt, das versuche ich jetzt auch aus einer Position, wo ich mir jetzt selber vorkomme, als müsste ich jetzt halt auf den Eierschalen balancieren, weil ich mir auch ganz schwer tue, über das zu reden. Die beste Diskussion zu dem Thema habe ich schon im Sommer mit meiner Freundin gehabt, weil mir unfassbar viele Dinge bewusst worden sind, auch wieder, wie ich vorher gesagt habe, weil wir unter Jungs wahrscheinlich viel zu wenig darüber gesprochen haben, was Frauenbilder und Karriere und Kinder und weil wir halt alle irgendwann in dieses Alter kommen, was da alleine für Entscheidungen auf eine Frau zukommen, die mir ja so nie bewusst waren, weil ich mich ja dann wahrscheinlich sehr, sehr selbstverliebt einer anderen Generation zurechne.
Ja, und ja auch einfach nicht nur, was für Entscheidungen auf eine Frau zukommen, sondern was für Unmöglichkeiten auf eine Frau zukommen.
Genau, darum ging es
ja auch. Das ist ja.
Natürlich war ich dann ganz geläutert nach der total guten Diskussion, die wir seit der öfter geführt haben. Aber natürlich gehe ich blöderweise davon aus, dass ich halt um die 30 bin und einer Generation entstamme, die Sexismus nicht mehr kennt.
Ja.
Die natürlich für jede Form der Gleichberechtigung ist, über alle Gesellschaftsformen, Geschlechter, sexuellen Orientierungen. Aber es ist nicht so. Dieses Thema, dass einfach so sagen wir, jetzt kommt die nächste Generation und es ist weg. Das ist es ja auch nicht.
Nein, ich habe auch
oft. Siehst du aber einen Unterschied in dem Umgang zwischen alten Männern und jungen Männern? Weil darauf, mir kommt ganz oft dieses, momentan diese Entschuldigung unter, auch in vielen Leitartikeln. Da gibt es halt jetzt ältere weiße Männer.
Die haben das noch anders gelernt.
Genau, die haben das noch anders gelernt. Und jetzt haben sie halt irgendwie vergessen oder übersehen, dass sich das weiter bewegt hat.
Ja.
Was ich für unfassbar schwachsinnig halte, das so zu argumentieren. Wir argumentieren auch nicht darüber, dass unsere Großelterngeneration halt mit Rassismus aufgewachsen ist. Ja. Und deswegen haben sie halt irgendwann nicht mehr mitbekommen, dass Rassismus nicht salonfähiger war. Wir entschuldigen es damit.
Genau.
Was ja unfassbarer Nonsens ist. Das also auch bei Peter Pils.
Ja.
Zu sagen, ich habe es halt anders
gelernt. Oder mit Homophobie oder dass Homosexualität eine Krankheit ist. Genau.
Und jetzt habe ich irgendwann nicht mitgekriegt, dass es sich geändert hat.
Ups. Ja, genau. Und dann aber, ja gut, die Oma wird das nicht mehr lernen. Wo ich mir denke, ja, die Oma war auch jetzt mal 20 Jahre jünger oder 40 Jahre jünger und hätte es halt da auch schon lernen können. Und klar sind die in einer anderen, unter Anführungszeichen, in einer anderen Welt insofern groß geworden, dass es noch akzeptierter war, gesellschaftlich akzeptierter. Aber trotzdem, trotzdem hast du auch damals als Mann, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, du hast ja auch damals als Mann wissen können, dass das einer Frau gegenüber abwertend ist zum Beispiel. Ja, und klar, das war noch anderer Sexismus. Das war nicht der Sexismus, den wir heute haben, sondern es war eher noch eine Frau kann schlechter Auto fahren. Oder das war halt damals noch der verbreitete Sexismus, wo du dann auch Werbespots hattest, so Tipps fürs Autofahren für die Frau, nicht schminken dabei und solche Sachen. Oder Frauengold, was ich auch so liebe, für wenn die Frau mal hysterisch ist, dann soll sie Frauengold trinken und so. Das war sowas. Und jetzt haben wir halt aber den anderen Sexismus, der finde ich ja, der ja genauso populär ist, oder der Antifeminismus, der genauso populär ist wie Feminismus irgendwie, wo du einfach, wo du diesen Sexismus hast, der sagt, es gibt überhaupt keine Ungleichberechtigung mehr. Und das ist, glaube ich, ganz schwierig und das merke ich auch, dass es ganz populär ist. Und auch jetzt,
wenn war ja auch bei mir weitgehend meine vorherrschende Meinung zu sagen, in unserer Generation gibt es das ja so nicht mehr.
Genau.
Oder nicht, also, oder es ist vernachlässigbar, was ja auch schon
idiotisch ist. Und das ist aber sexistisch. Und du würdest aber nie von dir sagen, du bist Sexist.
Genau.
Und das ist ganz schwierig, weil das einfach in ganz vielen drin ist. Und eben nicht nur in Männern, sondern in ganz vielen Frauen. Das ist ja auch das. Und das tut dann immer irgendwie noch mehr weh, weil sie ja eigentlich verstehen könnten und weil sie alle auch Diskriminierung erfahren haben irgendwie, aber das gar nicht sehen. Und sagen, sie haben nie Diskriminierung erfahren. Und auch, weißt du, sich stark fühlen dadurch, dass sie sagen, sie haben nie Diskriminierung erfahren. Das ist schon irgendwie, ja, irgendwie schwierig. Aber deswegen, also zum Beispiel, wenn wir jetzt nur zu zweit reden würden, dann könntest du jede dumme Frage fragen, die so sexistisch ist wie noch irgendwas. Und ich würde es mit dir ausdiskutieren. Jetzt hier in dem Rahmen macht es keinen Sinn.
Schwierig. Ich werde es nicht versuchen.
Aber ich habe schon ganz viel mit Männern und Frauen diskutiert und ich bin gar nicht empfindlich, was solche Sachen angeht. Also ich höre mir wirklich sexistische Sachen an, wenn Menschen bereit sind zu lernen, wenn sie wirklich sagen, warum kann man nicht sagen, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind? Dann diskutiere ich mit ihnen das aus. Du kannst natürlich sagen, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind. Es gibt manche biologische Dinge, die sind unterschiedlich und es gibt in unserer Erziehung sind Dinge unterschiedlich gelaufen. Aber weißt du, das diskutiere ich auch gern mit jedem aus, aber ich verstehe auch jede, die sagt, oder jeden und jede, die sagen, ich habe die Lebensenergie nicht, sowas auszudiskutieren. Ich kann das einfach nicht. Aber ich sehe da auch meine Rolle irgendwie in so Schritt für Schritt gegen Windmühlen nicht zu kämpfen, aber halt, weißt du, so diese und noch einer vielleicht überzeugt oder irgendwie zum Denken angeregt und noch einer und ja, ich glaube, da muss jeder seinen Weg finden.
Weil du sagst, dass wir natürlich unterschiedlich aufwachsen und erzogen werden. Und es dadurch einen Graben gibt, was wäre aber am anderen Ende, wenn wir es auf der grünen Wiese uns über Erziehung und Erwachsenwerden unterhalten, was wäre das Ideal, dass wir uns diesem Ideal annähern, einer weitgehend nicht über das Geschlecht definierten Gesellschaft, was wir wahrscheinlich nie erreichen, weil es gibt einen biologischen Unterschied. Ja. Aber es ist halt ein Veredelungsprozess zu diesem Ideal, der nie aufhören wird. Ist das irgendein Grundgedanke, mit dem du was anfangen kannst? Oder?
Ja, weißt du, es ist halt schon noch ganz oft, dass es solche Sachen gibt, die ja auch ich noch in mir drin habe. Weißt du, ich habe auch letztens drüber geredet, einfach allein schon, wenn du einen Sohn und eine Tochter hast und die stehen nebeneinander und du sagst zum Sohn, du heulst wie ein Mädchen, dann kommt bei beiden was an. Das Mädchen, bei der kommt an, ich bin die, die schwächer ist und die heult wie ein Mädchen. Und beim Jungen kommt an, weißt du, ach, ich darf nicht so heulen wie ein Mädchen. Also beim Jungen kommt dann an, ich bin irgendwie stärker als meine Schwester. Und solche Kleinigkeiten, glaube ich, haben wir auch alle noch intus. Was ich mir auch, ich habe letztens gelesen, wie heißt es, männliche Macht? Nein, ich habe es vergessen, von Bourdieu. Oh Gott, da ist schon wieder, ja, wurscht. Jedenfalls schreibt der so eine ganz banale Kleinigkeit, wo ich mir dann auch gedacht habe, fuck, das kriegt keiner mit. Wir haben ganz internalisiert zum Beispiel, dass der Mann größer sein muss als die Frau. Mhm. Stärker sein muss als die Frau. Warum?
Und Beziehungen macht meistens ein paar Jahre älter.
Genau, je älter sein muss, größer sein muss. Genau das. Und dann denke ich, stimmt, aber das habe ich ja auch intus. Wenn jetzt ein Mann 10 Jahre jünger ist als die Frau, denkst du, boah, weißt du, das ist was Außergewöhnliches.
Ja, Toyboy.
Genau. Oder wenn ich einen Mann mit einem Kinderwagen auf der Straße sehe, das habe ich auch noch in mir drin, dass ich mir denke, wow, cool, cool von ihm.
Ja.
Wo ich mir,
aber das ist ja tatsächlich das, also dieses zu glauben, man ist liberal. Mhm. Ich kann mich erinnern, wo ich mit Anfang 20 das erste Mal in Kalifornien, in Los Angeles über die Straße gegangen bin und einfach du unglaublich viele offen homosexuelle Paare siehst. Mhm. Und natürlich denke ich mir, wunderbar, das ist ja liberal und ich komme aus Graz und das ist das nicht so oft. Mhm. Und trotzdem, bei jedem schaust du hinterher.
Ja. Und das ist trotzdem es ist gut, dass wir reflektieren über das und dass uns das bewusst ist, weil ich glaube eben es ist ganz wichtig, dass man sich das bewusst ist. Aber ich kriege es trotzdem nicht aus meinem Kopf. Es ist so internalisiert, dass es ganz, ganz schwierig ist, von dem wegzukommen. Und ich habe auch das Gefühl, ich werde von dem nie wegkommen. Für mich muss immer ein Mann größer sein als eine Frau. Und wenn du mich fragst, muss ein Mann größer sein als eine Frau, dann werde ich sagen, Blödsinn, natürlich muss er das nicht. Aber trotzdem schaue ich auf der Straße, wenn eine Frau jetzt 2 Köpfe größer ist als der Mann, denke ich mir, komisch. Warum ist das komisch? Das ist nicht
und ich kenne auch, ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich ein Gegenbeispiel kenne. Ich kenne vielleicht eins.
Ja, eben.
Und die sind wahrscheinlich da, die sind im Freundeskreis auch ein bisschen dadurch definiert, dass das Pärchen ist, wo sie größer ist als er.
Ja, klar.
Und ich kann auch, ja, das ist tatsächlich nahezu absurd. Jetzt sagen wir aber, wir müssen diese Sachen irgendwie aus den Köpfen kriegen. Entschuldigung. Und ein bisschen die gleichen Spielregeln für beide Geschlechter etablieren. Hast du das Gefühl, dass das jetzt auch eine Sache, die ich aus männlicher Sicht öfter höre, Alltagssexismus andersrum. Vorgestern, glaube ich, habe ich von einem Kollegen gehört, jetzt darf er, ich sage es ganz plump, er darf jetzt keiner Frau mehr auf den Arsch schauen, weil das ist jetzt unfassbar und dann gibt es Konsequenzen. Mhm. Andererseits, Frauen dürfen das schon. Mhm. Und Frauen dürfen Männer ja trotzdem noch immer auf den Körper reduzieren. Und sollten wir uns da nicht auch mal aufregen? Haha. Mhm. So. Wobei, unterm Strich habe ich dann tatsächlich darüber nachgedacht, immer länger. Mhm. Wie immer in der ganzen Debatte schwankt meine Meinung zwischen ja, dann wieder nein. Und dann völlige Verunsicherung und dann geht es wieder von vorne los. Mhm. Aber ich habe persönlich kein Problem damit, das einzugestehen, dass wir das alle tun. Ja. Ab und an irgendjemanden aus seinem Körper reduzieren, das tun wir und das liegt auch zu einem gewissen Grad in unserer biologischen Uhr, dass wir das wahrscheinlich auch tun müssen. Aber und ich weiß nicht, ob es dann sinnvoll ist, in der Debatte so weit zu gehen, ob das Sexismus ist. Wie siehst du das? Ja, das ist ganz schwer, jetzt das irgendwie zu argumentieren, ohne dass ich mir jetzt gleich wieder denke, oh, das war schon wieder sexistisch, indem ich es sage.
Ja, aber es ist ja wichtig, dass man solche Sachen ausdiskutiert, sonst kommen wir zu nichts.
Das soll ja die Idee sein.
Diese Ismusse haben ja oft was mit der, oder haben immer, muss ich durchdenken, weiß ich nicht, haben, ich sage jetzt mal immer, ja was mit Macht zu tun. Also eben, das ist wie Heterophobie oder wie, okay, ist kein Ismus, aber weißt du, vielleicht erweiterst du es, Heterophobie oder Rassismus gegen Weiße oder sowas. Das hat ja immer auch mit einer Vormachtstellung zu tun, derer, die die Diskriminierung ausüben. Und Frauen sind halt einfach noch nicht gleichberechtigt und wir werden es auch mehrere Jahrhunderte nicht sein oder kommt drauf an auf die Studie, 170 oder 270 Jahre nicht gleichberechtigt sein. Und so lange hat der Mann einfach noch die Macht und nimmt sich die Macht. Und das ist eine andere Form von Bewertung. Aber trotzdem, wenn jetzt eine Werbung angepriesen, wenn jetzt Werbung ist von, ich weiß nicht, was gibt es gerade für Werbung? Gas und da gibt es zwei Plakate, auf einem ist eine schöne Frau und auf einem ist ein schöner Mann und es hat nichts damit zu tun.
Ja, das ist natürlich.
Also nichts, dann finde ich es auch völlig unangebracht, dass du dann einen Mann drauf tust, der, also die sind jetzt nicht oben ohne, aber weißt du, wenn das macht auch keinen Sinn, dass du dann einen halbnackten Mann drauf tust, wenn es gar nichts damit zu tun hat. Aber es ist halt ein Unterschied, ob jetzt ein Mann eine Frau bewertet oder eine Frau einen Mann bewertet. Aber eigentlich sollte es beides so nicht sein. Aber das ist schon auch, das wollte ich vorhin noch sagen, das verstehen irgendwie Männer oft nicht, dass es so schwierig ist, für eine Frau bewertet zu werden. Und was auch ganz oft passiert, dass einfach, was so ekelhaft ist, dass einfach Männer Frauen so anschauen und man sich dann so, ist mir letztens passiert, da war ich mit meinem Freund was trinken. Und ich habe nie tiefe Ausschnitte an. Und das war halt schon so ein bisschen tieferer Ausschnitt, als ich sonst anziehen würde. Und wir waren in einer Bar was trinken. Und hinter ihm an der Bar ist ein Mann gesessen, der mich die ganze Zeit angeschaut hat. Die ganze Zeit. Also aber auch ganz offensiv. Also mit mir dann immer Augenkontakt aufgebaut hat und die ganze Zeit mich angeschaut hat. Und wenn er Augenkontakt zu mir hatte, mir einen Ausschnitt geschaut hat, damit ich halt auch sehe, weißt du, so richtig. Es war wirklich ekelhaft. Normalerweise kann ich mich da wirklich gut wehren. Und ich habe dann auch zum Kellner gesagt, dass es schon so arg ist. Weißt du, hat sich dann immer so auf die Unterlippe auch gebissen und hat halt wirklich symbolisiert.
Und hat der Kellner reagiert?
Der Kellner hat dann reagiert und ich habe aber danach so richtig zum Heulen angefangen, weil ich mich so unwohl gefühlt habe und ich habe gesagt, ich ziehe nie wieder einen Ausschnitt an, der irgendwie auch nur annähernd tief ist, weil ich mir gedacht habe, das ist so ekelhaft. Und das ist für Frauen ganz schwierig, dass man sich oft dann gar nicht, man will dann gar nicht existieren in dieser, man will gerade an diesem Ort nicht sein und man will man hört auf, einen Ausschnitt zu tragen, weil man sich denkt, weil ich mir auf der einen Seite denke, naja, jetzt erst recht, aber ich weiß, ich komme wieder in so eine Situation und der Situation will ich mich dann nicht aussetzen. Deswegen ist das so eine Gratwanderung, wo sage ich, naja, ich gehe jetzt nachts allein nach Hause oder wo ich sage, nur weil ich sage, ich tue es, heißt es nicht, dass dann ein Mann nicht glaubt, der kann mir hinterhergehen oder sowas. Und das ist voll schwierig, wo erkämpfst du dir deinen Raum? Und wo gibst du nach, weil sich einfach, weil die Welt halt immer noch so ist. Und das ist halt auch eine Debatte, die ich ganz oft führe mit Frauen eben ganz oft, die sagen, hey, ich mache genau das, was ich will. Und ich denke mir, boah, ich traue mich gar nicht genau das machen, was ich will. Aber es wäre voll schön, wenn ich auch einfach machen würde, was ich will. Du weißt nur nicht, was das dann für Konsequenzen hat. Und es ist wirklich schwierig. Aber genau, das wollte ich noch zu Komplimenten sagen. Irgendwie, dass eben auch Komplimente oft so, weißt du, ich war letztens auf ORF3 und da war dann, wie heißt der, Otto Retz? Heißt er so? Weiß nicht, wurscht. Jedenfalls ist der 72 und wir haben diskutiert und er war sehr handsam und war ganz höflich und ganz nett und natürlich hat er ein paar Sachen gesagt, die jetzt unsinnig waren, aber es war irgendwie ganz nett und dann in der Sekunde, in der die Kamera ausgeht, sagt er, ja, aber ich finde sie schon sehr schön, kann ich das jetzt nicht sagen. Und dann denke ich mir, hättest du das vor der Kamera sagen können, das hätten wir ausdiskutieren können, weil das geht's nicht, es ist mir so wurscht, ob ein 72-jähriger Mann mich schön findet, ich will es überhaupt nicht wissen, kannst du bitte, es ist, dein Urteil hat hier nichts zu suchen. Und dann denke ich mir, der hat halt bei der ganzen Diskussion einfach, weißt du, nicht überlegt, was er sagt so, oder nicht bei der ganzen Diskussion, aber urteilt hat dann während der Diskussion, so, dass er dann noch das Bedürfnis hat, das zu sagen. Und das fand ich dann so ekelhaft. Oder mir hat gestern einer eine E-Mail geschrieben mit einem Betreff Puls 4 und dann stand drin, wenn ich jünger wäre, würde ich sehr gerne versuchen, sie sexuell zu belästigen.
Ja, du hast das getweetet, glaube ich.
Und ich denke, Gott, oh, dann will man sich doch der Öffentlichkeit gar nicht aussetzen, weil man sich denkt, das denkt jetzt tatsächlich jemand. Das ist so ekelhaft. Und dass der dann noch glaubt, dass ich diese E-Mail lesen will, glaubt er das? Oh, jedenfalls ist es wirklich schwierig, dann manchmal sich dem auszusetzen. Oft
ja, aber das sind so Dinge, das ist das, was unterm Strich, was ich anfangs versucht habe zu sagen, das sind diese Sachen, die im positiven Sinne jetzt hängen bleiben bei Männern. Dass sie mitkriegen, dass so etwas passiert.
Ich hoffe es.
Ich hoffe, ich darf das sagen, sonst muss ich tatsächlich schnell. Meine Freundin hat unlängst ein E-Mail bekommen nach einer Geschichte über. Ich weiß gar nicht, was es da gegangen ist. Es war irgendwas Intimes. Mhm. Und ein Leser, dessen Namen wir, glaube ich, sogar wissen, schickte daraufhin Fotos seines Geschlechts. Und hofft, dass sie das doch das Gleiche jetzt tut und so mutig ist, ihm das zurückzuschicken. Das ist so absurd, weil diese Dinge mir ja nie passieren.
Klar.
und in meiner Wahrnehmung auch, was ist das Schlimmste, das mir in der Hinsicht passiert wird, dass du mal ein Kompliment kriegst oder angegraben wirst von einer Frau und sagst, ja, das war nett. Mhm. Oder vielleicht war es mal aufdringlich und betrunken, ja, und du kannst trotzdem sagen, es war nett. Das verbuche ich ja in meinem Kopf als okay.
Klar, und weißt du aber auch, weil du einfach, du bist der Stärkere, du hast die Oberhand, du weißt genau, die ist dir nicht körperlich überlegen. Und das ist oft irgendwie schon eine Angst, die man hat. Oder eine, deswegen ist es oft so unangenehm, weil ich irgendwie das Gefühl habe, wenn jemand ganz offensiv wird oder so, dann weiß ich, wenn er irgendwas wollen würde, er wäre der Stärkere. Und er könnte, und ich könnte, weißt du, das ist dann oft so ein ungutes Gefühl, weil du weißt, er ist der. Er nimmt sich gerade das Recht, entweder einfach nur zu urteilen oder er nimmt sich das Recht, dir auf den Arsch zu greifen. Und wenn er wollte, er kann sich ganz, ganz viel wirklich erlauben. Und das ist dann irgendwie so ein unheimliches, so ein, irgendwie so ein ganz schreckliches Gefühl, wo man sich ganz oft wirklich schlecht fühlt. Aber ich habe, das war, ist mir letztens passiert, da war ich, letztens schon ein Jahr her oder so, da bin ich auf einer Hochzeit gewesen und die war irgendwo und danach sind wir mit dem Taxi nach Hause gefahren, also zuerst ein Shuttle und dann mit dem Taxi und da haben sich dann immer irgendwelche Leute zusammengefunden, die halt jetzt gerade in die Stadt fahren und da war dann ein sehr betrunkener Typ dabei, der ist mit mir mit dem Shuttle nach Hause gefahren und musste halt auch in den siebten und musste halt so ein paar Straßen weiter als ich und hat dann gesagt, ja gut, dann teilen wir uns jetzt noch ein Taxi und ich habe mir gedacht, super. Und dann bin ich ausgestiegen und er hat gesagt, und ich habe gesagt, naja, schau, ich steige vorher aus und du fährst dann noch die letzten paar Minuten, die letzten paar Straßen mit dem Taxi. Und habe ihm Geld gegeben, damit er halt dann die Hälfte und dann hat er gesagt, nein, er will lieber mit mir aussteigen. Und ich wusste, er muss genau in die andere Richtung und es mir hat dann angefangen zu sagen, ja, weißt du, ich begleite dich noch nach Hause und irgendwie sowas. Und der Taxifahrer hat dann, ist dann stehen geblieben und hat gesagt, steig ein, ich fahre dich nach Hause. Und es war so schön, wo ich mir dann denke, weißt du, das können Männer auch so verstehen. Der hat mich dann, hat dann gesagt, das war jetzt so eklig, er musste mich jetzt rein mitnehmen. Und das ist ja für ihn wurscht, weißt du. Dann hat er mich einfach vor die Haustür gefahren und hat noch gewartet, bis ich im Haus war. Mhm. Und es war so schön, wo ich mir denke, ah, weißt du, es gibt so viele Männer, die verstehen es und man kann einfach nicht diese Ausrede haben. Männer können es nicht verstehen. Natürlich können sie es verstehen.
Ja, aber natürlich ist es, was ich ja gerade merke jetzt, allein in dem Gespräch, was ich sonst nie mache, vor allem nicht in dieser öffentlichen Form, mein nähester Vergleich oder die Möglichkeit des meisten Einfindens in diese Thematik habe ich, indem ich jetzt schon zweimal Dinge von meiner Freundin erzähle, weil ich es ja selbst nicht habe. Ich kann nur die Schilderungen Dritter, natürlich dann der Menschen, die mir nahestehen oder Freundinnen im Allgemeinen, das kann ich erzählen. Aber ich kenne ja diese Geschichten nicht selbst und ich kenne sie nicht, im weitesten Sinne nicht, dann, nicht von Jungs. Ich kenne Jungs, die von Männern bedrängt wurden. Ja. Das ist auch den meisten schon mal passiert. Und natürlich erleben wir das, was ja auch schon einiges aussagt, immer als viel, viel unangenehmer, als wenn es von einer Frau kommt. So wie wir uns als heterosexuell definieren. Aber das ist natürlich, ich merke es ja jetzt selbst im Gespräch, wie ich allein, um den Austausch zu ermöglichen, auf Geschichten von Dritten zurückgreifen muss, weil ich es nicht anders kann.
Aber das brauchen ja auch ganz viele Männer, wo du merkst, dass sie sich dann sagen, behandle eine fremde Frau so, wie du deine Mutter behandeln würdest oder deine Schwester. Und ich denke, irgendwie ja, wenn es dir hilft, aber eine Frau ist halt nicht dadurch definiert oder hat nicht dadurch mehr Wert, dass sie die Schwester von jemandem ist oder dass sie die Mutter von jemandem ist oder die Tochter von jemandem ist. Das ist halt auch wirklich schwierig, aber klar, so kannst du es halt nicht ganz verstehen. Und wenn dir das hilft, natürlich verstehst du, weißt du, natürlich verstehst du es viel mehr und natürlich geht es dir viel näher, wenn deiner Freundin das passiert. Wenn,
das ist der Punkt.
Wenn eine fremde Frau im Internet schreibt, nee, ich habe Penisfotos geschickt gekriegt, dann komisch, warum kriegen Frauen sowas? Aber wenn deine Freundin das kriegt, dann merkst du auf einmal, wie grenzüberschreitend das ist. Und deswegen finde ich auch gar nicht, ich finde es jetzt nicht so schlimm, wenn man diese Sachen irgendwie braucht, damit man sich selbst bewusst wird, wie ekelhaft das ist. Aber ich finde auch, dass Männern bewusst sein sollte, ohne eine Schwester zu haben, ohne eine Tochter zu haben, ohne eine Mutter noch im Leben zu haben, zu wissen, wo Grenzen überschritten werden.
Ich versuche jetzt abschließend einen
sexistischen Witz zu machen.
Ja, genau. Ich wüsste keinen, verdammt.
Mein Papa hat mir letztens einen erzählt.
Ist er gut?
Und ich,
wir sollten ihn ganz zum Abschluss
ich weiß nicht. Aber ich habe das Schlimmste, ich habe gelacht, weil ich fand ihn schon ganz lustig. Ich kann den nicht erzählen.
Aber also jetzt abseits dieser Debatte bin ich meistens der Meinung, dass Humor fast keine Grenzen kennen darf, um zu funktionieren, weil Humor, es auch ein Heilungsprozess
Humor
ist.
Humor kann ja auch, das Schöne ist ja, Humor oder Satire kann ja auch gerade das Gegenteil aufzeigen, genau, und kritisieren. Und
kann auf Dinge aufmerksam machen.
Gibt trotzdem auch billige sexistische Witze.
Ja.
Und er hat es aber eh in dem Rahmen, wir haben über MeToo diskutiert und das ja. Ganze, und dann hat er gesagt, eben hat er gesagt, naja, ein Witz, den haben sie sich früher immer erzählt. Und wir haben aber alle so gelacht und gesagt, scheiße, eigentlich dürfte ich da jetzt nicht drüber lachen.
Was glaubst du, passiert mit dieser Debatte in den nächsten Wochen, Monaten? Und vor allem auch den Sprung, den ich jetzt gerne versuchen würde, was passiert, was das gesamte Thema betrifft, auch im Hinblick auf unsere neue Regierung? Glaubst du, es gibt, weil alles möglich ist, meine ich, unter Schwarz-Blau, es gibt den, also alles möglich, im negativen
Im Negativ, ich sagen, feministische aber Politik ist auch da nicht
der thematische Fächer noch breit. Es gibt auch in Schwarz-Blau, Türkis-Blau, die Möglichkeit, das kurze immerhin Reißverschlusssystem anzuwenden, und wir haben zumindest mehr Frauen im Nationalrat, auch wenn es die 50% offenbar niemals wären.
Haben wir mehr Frauen im Nationalrat? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Aber ich glaube, es ist um 0,6% gestiegen.
Es sind auf jeden Fall nicht die 50%, die ja
beim Kurz sind sowieso nicht die, genau.
Und es ist natürlich auf der anderen Seite noch viel Schlimmeres denkbar. Es ist noch immer, es ist die FPÖ dabei, und das ist noch immer die, da ist auch Barbara Rosenkranz und Co. möglich. Also auch dieses Meinungsspektrum ist da drin. Was glaubst du, was das für Auswirkungen hat auf, ich sage es, die feministische Sache generell in dem Land?
Ich habe mir in den letzten Tagen immer überlegt, stell dir vor, in Zukunft, wenn es eine Debatte wie diese gibt, werden vielleicht FPÖ-ÖVP-Minister zu einem Zentrum eingeladen, um darüber zu diskutieren. Mhm. Und das hat mich so verletzt, weil ich mir gedacht habe, eine Heinisch Hossek oder sowas, das sind solche tollen Frauen. Oder eine Randy Wagner, das sind so tolle Frauen, denen man zuhören muss und denen man gerne zuhört und die tolle Argumente haben. Und stell dir vor, da sitzt eine Barbara Rosenkranz. Dann geht es nicht dann ist das eine ganz andere Debatte, die geführt wird. Dann wird geführt, naja, importierter Sexismus, importierte Vergewaltiger oder eben Verschleierungsverbot oder Verhüllungsverbot, sowas wird dann diskutiert. Oder Familienpolitik. Das ist ja, die Frauenpolitik ist ja,
das ist ja
Familienpolitik.
Zumindest ist der Fächer noch möglich. Ja. Es mögen auch aufgeklärte Frauen aus der ÖVP da sitzen.
Das ja,
ist
natürlich, ja noch aber.
Denkbar. Aber es ist, wie gesagt, auch das.
Ja.
Das gegen, nicht Gegenteil,
und,
aber.
Ja, und eben auch, wahrscheinlich wird es einfach keine Frauenministerin mehr geben. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, aber wahrscheinlich wird es eine Familienministerin geben und, weiß ich nicht, zuständig für 10 Sachen und Frau ist so ein kleiner Teil davon, der eigentlich gar nichts damit zu tun hat und Budget sowieso nicht oder kaum, und will mir gar nicht vorstellen. Johanna Donal hat gesagt, die Regierungen Schwarz-Blau und auch dann die BZÖ-Regierungsbeteiligung war eine düstere Zeit für Frauenpolitik oder für Frauen. Und ich habe schon das Gefühl, dass das unter ÖVP und FPÖ passieren könnte, dass einfach, weißt du, die FPÖ fordert auch eine Einschränkung des Wegweisungsrechts, dass halt einfach auch Männer, weil sie sagen, das wird so oft missbraucht von Frauen, dass Männer einfach nicht mehr nach Hause dürfen. Mhm. Und sowas macht mir wirklich Angst, weil ich mir denke, ich bin in einer super privilegierten Position. Ich muss keine Angst davor haben, dass mein gewalttätiger Mann jetzt vielleicht früher wieder nach Hause kommen kann oder näher an mich herankommen kann. Aber trotzdem habe ich wirklich Angst davor, dass eingeschränkt wird, ich weiß nicht, Schwangerschaftsabbrüche, dass die Möglichkeit auf den Zugang dazu eingeschränkt wird. Und wir haben ja jetzt schon, das ist ja jetzt schon oft schwierig, aber ich habe oft das Gefühl, dass es wirklich einfach, also besser wird es auf jeden Fall nicht. Und ich habe irgendwie auch Angst, dass es einfach auch schlimmer wird. Ja.
Das war jetzt nicht der optimistische Schluss, nein, den ich mich sonst bemühe.
Nein, es ist überhaupt kein optimistischer Schluss. Aber
wenn ich einen Witz wüsste, würde ich ihn jetzt tatsächlich erzählen, aber ich weiß nur, nein.
Aber dafür ist ja, weißt du, dafür ist ja MeToo schon auch so wichtig, weil eben wir können uns jetzt in Österreich die nächsten Jahre nicht erwarten, dass Frauenpolitik oder Frauenagenten im Parlament behandelt werden. Und deswegen ist dann sowas wie MeToo, finde ich, sehr, sehr wichtig, damit man halt außerhalb des Parlaments auf diese Themen aufmerksam macht und außerhalb des Parlaments dafür sorgt, dass sich was ändert, auch wenn es nur das Bewusstsein der Bevölkerung ist, weil wir eben nicht darauf vertrauen können, dass sowas für positive Auswirkungen für Frauen hat, wenn das im Parlament diskutiert wird.
Das ist ein schönes Schlusswort.
Ja, I tried my best.
Johanna, danke für das Gespräch.
Dankeschön.
Das war eine neue Folge von Ganz offen gesagt. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Folgt uns auf Twitter oder Facebook. Liked uns, sagt uns, welchen Gast wir vielleicht einmal einladen sollen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.